Deutschlandfunk, der Tag.
Donald Trump, der US-Präsident, liebt ja offenkundig Schockwellen, die er selbst aussendet. Sein Militär hatte gerade Nicolas Maduro, den Machthaber Venezuelas, entführt. Da wurde er in einer Pressekonferenz gefragt, wie er, Trump, mit Kolumbien umgehen wolle. Einem Nachbarland Venezuelas, das mit Gustavo Petro einen linken Präsidenten gewählt hat, ausgerechnet.
He's making cocaine, they're sending it into the United States, so he does have to watch his ass.
Höflich übersetzt, der kolumbianische Präsident solle sehr gut auf sich aufpassen. Unsere Gesprächspartnerin sagt uns gleich, Kolumbien ist zwar ein Nachbar Venezuelas, aber ein ziemlich anderer Fall. Und zweites Thema, Brandenburg, überrascht, dass dort die SPD eine Koalition mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht eingegangen war. Das war eine Premiere. Und auch das Folgende hat es so noch nicht gegeben. Einige BSW-Abgeordnete sind aus der Landtagsfraktion und auch gleich aus der Partei ausgetreten.
Als wir dieses Projekt begonnen haben, hatte ich das Gefühl, dass das wirklich mit einer frischen politischen Kraft möglich ist, viele Dinge im Land Brandenburg voranzubringen.
Das sagt Dietmar Woidke, der SPD-Ministerpräsident, der sich jetzt eine neue Machtbasis bauen muss. Was ist da schiefgegangen in Brandenburg? Antworten gibt es auch in dieser Episode von der Tag. Und heute ist Donnerstag, der 8. Januar 2026. Ich bin Thilko Gries. Herzlich willkommen. Das Kidnapping Nicolas Maduros hat Lateinamerika-Historiker vielleicht überrascht vom Zeitpunkt her, aber grundsätzlich war das nichts Neues. Es hat in den vergangenen Jahrzehnten Dutzende Fälle von Einflussnahmen durch die Vereinigten Staaten auf lateinamerikanische Staaten gegeben. Da ging es nicht immer um Machtwechsel, aber die gab es auch. Und das wissen natürlich auch viele Menschen, zum Beispiel in Kolumbien, dem Nachbarstaat Venezuelas.
Wir waren ein Volk mit kämpferischen und widerständigen Ureinwohnern. Wir werden nicht zu Kolonialismus, Eroberung und Völkermord zurückkehren. Von nun an müssen wir uns selbst verteidigen. Lateinamerika ist frei, souverän. Unsere Völker genießen Selbstbestimmung.
Das sagt Yamila, eine indigene Kolumbianerin. Der Präsident ihres Landes, Gustavo Petro, und Donald Trump, die haben sich in den vergangenen Jahren ordentlich gegenseitig beschimpft. Und jetzt ist die spannende Frage, ist diese harte Rhetorik womöglich eine Vorbotin von etwas, was noch kommen könnte? Und das bespreche ich jetzt mit Sabine Kurtenbach, der Präsidentin des GIGA-Instituts. Das ist das German Institute for Global and Area Studies. Das gehört zu den Leibniz-Instituten und Sabine Kurtenbach hat sich auf Kolumbien spezialisiert. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Gestern haben Donald Trump, der US-Präsident, und auch der kolumbianische Präsident Petro, und da muss man wissen, die beiden stehen sozusagen diametral einander gegenüber politisch, Petro sehr links, Trump ist genau das nicht. Diese beiden haben miteinander telefoniert und was haben wir erfahren? Gute Nachrichten?
Ja, ich denke, gute Nachricht. Man weiß ja immer nicht so richtig, wie groß die Halbwertszeit bei diesen Telefonaten ist. Aber die gute Nachricht ist erstmal, es ist nicht weiter eskaliert. Sie haben hinterher beide gesagt, das sei ein sehr angenehmes Gespräch gewesen. Donald Trump hat Gustavo Petro ins Weiße Haus eingeladen. Von daher hat sich das jetzt alles erstmal so ein bisschen beruhigt, also nach dem Alarmismus.
Muss Gustavo Petro, der kolumbianische Präsident, jetzt nicht fürchten, dass die nächste US-Eliteeinheit seiner habhaft werden wird?
Naja, also ich denke, abgesehen davon, dass es im Moment jetzt gerade wieder nicht so aussieht und man ja immer nicht weiß, was dann doch wieder kommt, würde ich es auch für dumm halten. Also weil Gustavo Petro ist bis August noch im Amt. Mhm. Also den sitzt Donald Trump locker aus, wenn er was gegen ihn hat. Und ich denke, die viel größere Gefahr ist, dass sich die USA oder Donald Trump und MAGA, dass die sich massiv einmischen werden in den kolumbianischen Wahlkampf, so wie wir das ja in anderen Ländern der Region auch gesehen haben.
Mhm. Okay, und dann versuchen werden, diesen linken Präsidenten loszuwerden. Frau Kurtenbach, wir sprechen über die Reaktionen, darüber, wie es wahrgenommen wird, diese Gefangennahme, Entführung von Maduro in Nachbarländern. Kolumbien ist das westliche Nachbarland von Venezuela, ein großes Land mit einer großen gemeinsamen Grenze. Tja, was ist los in Kolumbien? Also von Petro haben wir schon etwas gehört, aber welche Wirkungen hat das auf Kolumbien, das, was in Venezuela jetzt geschehen ist?
Na, ich denke, da muss man drei Faktoren nennen. Das eine ist, Gustavo Petro war der Erste, der den US-Einsatz in Venezuela sehr, sehr stark kritisiert hat. Und der zweite Faktor ist, Kolumbien und Venezuela haben nicht nur eine sehr, sehr lange Grenze, die schwer kontrollierbar ist, sondern auch eine lange gemeinsame Geschichte. Also in Zeiten, in denen Kolumbien in der Gewalt versunken ist, sind viele kolumbianische Staatsbürger nach Venezuela gegangen, als dort die wirtschaftliche Lage noch gut war und haben dann dort gelebt. Vor allem die, aber auch andere sind dann in den letzten Jahren zurückgekommen, als die Lage in Venezuela schwieriger wurde. Der dritte Faktor, der wahrscheinlich der wichtigste ist, ist, dass in Venezuela auch kolumbianische Gewaltgruppen, also das ELN vor allem, die letzte verbleibende Guerilla-Organisation, aber auch dissidente Gruppen der FARC, mit denen die Regierung ja ein Friedensabkommen geschlossen hat in Kolumbien, dass die in Venezuela so einen Rückzugsraum haben. Und die Frage ist da natürlich auch, was passiert mit denen jetzt? Oder werden die praktisch über die Grenze nach Kolumbien getrieben oder destabilisieren sie Venezuela? Das ist eine ganz offene Frage. Von daher ist das, was in Venezuela jetzt in den nächsten Monaten passiert, auch von immanent wichtiger Bedeutung für das, was in Kolumbien passiert.
Also es könnte sein, dass wenn in Venezuela tatsächlich ein Machtvakuum entstehen sollte, dass das nützt oder dass das genutzt werden könnte von den bewaffneten Gruppen, die ihren Hauptsitz, sozusagen ihr Hauptoperationsgebiet in Kolumbien haben.
Ja, wobei beim ELN wird mittlerweile ja auch schon von der binationalen Guerilla-Gruppe gesprochen. Also gerade das ELN, und es gibt ja in Venezuela auch eine ganze Reihe von, ich sag mal in Anführungszeichen, internen Gewaltakteuren, also die der organisierten Kriminalität angehören, aber auch so paramilitärische Gruppen. Also all das ist eine sehr schwierige Melange, wenn man versucht, ein Land zu stabilisieren. Und das ist ja das, was die Regierung Trump behauptet, was ihr Hauptziel ist.
Ja, ich glaube, wir müssen sozusagen aus europäischer Perspektive und auch für Menschen, die sich nicht so gut auskennen dort in Lateinamerika, noch vielleicht auch ergänzen. Ich habe gelesen, dass 2/3, glaube ich, des Staatsgebietes Kolumbiens nicht von der Zentralregierung kontrolliert werden, sondern von diversen anderen bewaffneten Gruppen. Also wir haben es hier mit einer, Sie nannten es gerade Melange, also wir haben es hier, glaube ich, mit einem Geflecht von unterschiedlichen Machtstrukturen zu tun, teilweise über die Grenzen, Landesgrenzen hinausgehend.
Also 2/3 halte ich für übertrieben. Was wir in Kolumbien sehen, ist, also der kolumbianische Staat hat historisch zu keinem Zeitpunkt das gesamte Territorium des Landes kontrolliert. Mhm. Der kolumbianische Staat ist präsent in der Hauptstadt, in anderen Städten. Aber je ländlicher es wird und je peripherer diese Gebiete werden, desto weniger Präsenz von staatlichen Institutionen gibt es. Und das ist natürlich ein Problem, und das war auch im Kontext des Friedensprozesses. Also Kolumbien hatte ja 2016 einen der umfassendsten Friedensverträge unterschrieben, die Regierung mit der Guerilla FARC, den revolutionären Streitkräften. Und das ist so ein zentraler Punkt auch gewesen, wo es viele Defizite gibt, dass der kolumbianische Staat seine Präsenz in Gebieten, aus denen sich die FARC zurückgezogen haben, eigentlich nicht massiv erhöht hat, sodass da dann andere Gewaltakteure reingegangen sind. Und das ist natürlich dann schon ein Problem, also weil staatliche Kontrolle ein Stück weit wichtig und zentral ist für einen Friedensprozess, allerdings nicht Kontrolle mit Gewalt, sondern vor allem rechtsstaatliche Kontrolle und die Bereitstellung von öffentlichen Gütern wie Zugang zu Gesundheit, zu Bildung und vielem anderen.
Dieser Friedensprozess 2016 hat er begonnen mit diesem Abkommen, das Sie genannt haben. Das ist jetzt fast 10 Jahre her. Wie weit ist er gekommen inzwischen?
Im Prinzip ist es eine traurige Geschichte, die wir aber auch aus anderen Kontexten kennen. Also der Friedensvertrag ist einer der ambitioniertesten weltweit und vielleicht auch der letzte weltweit, der so ambitioniert war, was die Inhalte anging, um im Bereich so Transformation von Konfliktursachen, also eine kleine Landreform zumindest, aber auch eben eine Aufarbeitung der Kriegsgräuel von verschiedenen Seiten. Und das ist in Kolumbien eine Geschichte, die 50 Jahre zurückging. Die Sonderjustiz für den Frieden, die ist ein ganzes Stück vorwärts gekommen und das wird auch international als modellhaft gelobt. Allerdings muss man kritisch auch anmerken, dass es bisher zu keiner Verurteilung kam. Also diese Sonderjustiz für den Frieden sieht vor, dass diejenigen, die Wahrheit erzählen und die sich bekennen zu dem, was sie getan haben, eine Strafreduktion bekommen. Mhm. Aber es ist keine Amnestie und keine Straffreiheit. Und da gibt es noch so eine bestimmte Lücke. Und dann bei anderen Sachen, also auch Zugang zu Land für arme Menschen, das ist auch sehr defizitär und so weiter.
Ja.
Und dann kam Gustavo Petro. Mhm. Und also der erste linke Präsident, den Kolumbien je hatte. Und der hat dann auch nicht die Umsetzung des Friedensvertrags zu seiner Friedenspolitik erklärt, sondern der wollte jetzt mit allen bewaffneten Gruppen, egal ob Guerilla oder andere mehr in Anführungszeichen kriminelle Organisationen, wollte der Gespräche führen zur Beendigung der Gewalt. Das ist vom Ziel her sicher richtig. Allerdings ist es eine solche Herkulesaufgabe, das lässt sich in 4 Jahren gar nicht bewältigen. Mhm. Und es fehlte Gustavo Petro auch wirklich eine Strategie. Wie macht man das? Das ist ja auch immer ganz entscheidend. Und vor dem Hintergrund ist jetzt Kolumbien in der traurigen Situation, dass nach 10 Jahren so ein bisschen was erreicht wurde, dass aber viele Menschen grundenttäuscht sind von dem, wie das gelaufen ist. Und da muss man jetzt gucken, da wird die nächste Regierung, egal wer sie stellt, auch eine große Aufgabe haben.
Dann schauen wir auf die nächsten Monate. Das werden Wahlkampfmonate auch sein in Kolumbien. Und Sie haben schon gesagt, die USA werden wohl versuchen, Einfluss zu nehmen. Die USA unterhalten ja sogar Militärbasen auch in Kolumbien. 7 Stück habe ich gezählt. Ich hoffe, die Zahl stimmt. Auf welche Art und Weise werden die USA versuchen, ihren Einfluss geltend zu machen?
Naja, also ich denke, es wird auf jeden Fall ähnlich wie in anderen Wahlkämpfen in Lateinamerika auch. Sie werden medial da sehr präsent sein, diese Kräfte. Und sie haben ja auch Verbündete in Kolumbien. Es ist ja nicht so, dass solche Einflüsse dann immer vom Himmel fallen und keiner will es eigentlich. Also die kolumbianische Rechte setzt eigentlich sehr stark darauf, dass sie Unterstützung aus den USA bekommt. Allerdings ist Kolumbien halt kein kleines Land, wo sowas so einfach also passieren kann. Mhm. Kolumbien hat eine sehr starke und unabhängige Zivilgesellschaft, die sich da auch ein Stück weit wappnet. Und entscheidend wird sein, wer in die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen kommt. Also im Moment ist Iván Cepeda ein Politiker, der aus dem Petrolager kommt, aber ich würde mal sagen, deutlich anderen Diskurs hat. Also der Petro war ja so ein bisschen erratisch auch immer und hat viel über sein Telefon und Ex gemacht. Aber Iván Cepeda ist so ein sehr gut sortierter, sagen wir mal, linker Politiker. Das ist das eine. Auf der ganz rechten Seite im Lager des Ex-Präsidenten Uribe, da gab es lange Zeit so hin und her. Da gibt es jetzt eine Kandidatin. Da muss man gucken, ob die sich durchsetzt. Es gibt auch rechts davon noch Kandidaten und es gibt einen Kandidaten des Zentrums, der aber in den Umfragen relativ weit abgeschlagen hinter rechts und links landet. Also insofern wird es auch davon abhängen, wie der zweite Wahlgang, wer da dann zum Zuge kommt. Und wenn das so ganz rechts gegen links geht, dann weiß man es nicht. Dann muss man sehen, was dann noch passiert. Das andere ist natürlich, die USA können auch Kolumbien immer über Zölle und über andere ökonomische Druckmechanismen treffen. Also Kolumbien hat ja viel, viel internationale Unterstützung und gerade auch von den USA Unterstützung bekommen für die Umsetzung des Friedensvertrags bis dieses Jahr. Und dieses Jahr ist Kolumbien nicht zertifiziert worden. Das heißt, die US-Außenpolitik behält sich ja immer vor, Ländern zu bescheinigen oder das eben nicht zu tun, dass sie im Kampf gegen die Drogen kooperieren. Und das hat Trump diesmal nicht gemacht. Und das hat dann eine Reihe von Folgen, weil dann dürfen die eigentlich keine Gelder mehr kriegen. Aber es war auch in diesem Fall wieder so, sie sind nicht ganz abgeschnitten. Aber sie sind natürlich auch von dieser Abwicklung von USAID, die jetzt ja gar nichts mit Kolumbien in erster Linie zu tun hat, sind sie natürlich auch sehr betroffen. Mhm. Und da ist das Interesse in Kolumbien natürlich groß, dass diese Gelder weiterfließen oder diese Unterstützung. Und das muss man mal sehen, ob das Verhältnis zwischen den beiden Präsidenten sich dann so weit beruhigt, dass das gesichert ist.
Da ich die Militärbasen vorhin angesprochen habe, welche Bedeutung hat Kolumbien in puncto Sicherheitspolitik oder auch Kampf gegen Drogenanbau, Coca-Anbau, Coca-Produktion für die Vereinigten Staaten?
Kolumbien ist das Land mit dem größten Coca-Anbau in der Region. Das ist unbestritten. Die US-Militärpräsenz war lange Zeit oder hat eine lange Tradition. Die wurde sehr massiv erhöht Anfang des 21. Jahrhunderts mit dem Plan Columbia, also in dem dann das US-Militär, das kolumbianische Militär professionalisiert hat, vor allem auch im Kampf gegen die Drogen. Die Frage ist auch der letzten Jahre gewesen, inwieweit ist so eine Sicherheitssektorreform in Kolumbien möglich, um eben die kolumbianische Polizei und das kolumbianische Militär zu demokratisieren, in Anführungszeichen. Also mit Rechtsstaatlichkeit und eben nicht mehr mit reiner Repression auf viele Entwicklungen zu reagieren. Das ist sehr kompliziert und da sind verschiedene, auch deutsche Institutionen beteiligt. Aber da muss man mal gucken, was daraus jetzt wird.
Wenn wir den Blick noch etwas schweifen und etwas weiten in der Region und Richtung Karibik nochmal schauen, dann bleibt unser Blick ja fast unweigerlich an Kuba hängen. Auch danach würde ich Sie gerne noch fragen, Frau Kurtenbach. Kuba viel kleiner, viel näher an den Vereinigten Staaten, viel weniger Menschen, erscheint erst einmal schwächer. Könnte das sein für einen Donald Trump, der den Neoimperialismus lebt und offenbar ja auch gut findet, könnte das sein, dass Kuba ein recht einfaches nächstes Opfer sein könnte?
Einfach glaube ich auf gar keinen Fall. Das ist der Traum der ganzen rechten Bewegung und insbesondere auch von Außenminister Marco Rubio. Das ist, glaube ich, unbestritten. Marco Rubio kommt ja aus einer exilkubanischen Familie, die vor dem Castro-Regime dann in die USA geflohen sind, eingewandert sind. Also das wäre natürlich ein Trauma.
Und die träumen von Rache sozusagen, ja?
Ja, oder zumindest erstmal weg damit. Also, okay. Also Kuba ist schon jetzt in einer sehr schwierigen Lage, weil die haben maßgeblich aus Venezuela Öl bekommen und Kuba trotzdem, also nichtsdestotrotz hat Kuba aber eine massive Energiekrise in den letzten Monaten und in der letzten Zeit erlebt, die sich jetzt wahrscheinlich noch verschärft. Viele haben auch gesagt, als Fidel Castro starb, ja, jetzt ist es soweit. Also dieser Spruch, den die kubanische Exilgemeinde in Miami immer hat, nächstes Weihnachten in Havanna, der ist so alt wie die kubanische Revolution und hat sich bisher halt wirklich nie materialisiert. Also insofern, ich wage da keine Prognose.
Und Sie wagen auch keine Prognose, ob Donald Trump sich tatsächlich daran macht, in Havanna einzumarschieren oder das Regime auszuwechseln? Mhm.
Na, ich meine, da haben sich die USA ja auch schon mal eine blutige Nase geholt bei der Schweinebucht. Ja. Aber ja. Ich würde bei Donald Trump nie was ausschließen, weil keiner weiß, was er will und oftmals weiß er es selber nicht.
Und es könnte morgen anders sein. Sabine Kurtenbach, die Präsidentin des GIGA-Instituts in Hamburg. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch.
Gerne, vielen Dank.
Kaum abgespalten von der Linken und neu gegründet als Bündnis Sarah Wagenknecht, ist diese Partei bei 3 Landtagswahlen, nämlich in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, auf Anhieb sehr stark geworden. Und zur Regierungsbeteiligung reichte es in Thüringen und in Brandenburg. In Brandenburg allerdings ist das nun vorbei. Die Uneinigkeit innerhalb von Landespartei und Landtagsfraktionen hat über Monate immer stärker zugenommen. Der vorläufige Höhepunkt, der wurde erreicht am Montag und Dienstag dieser Woche, als der brandenburgische Finanzminister Robert Krumbach aus seiner Partei, dem BSW, dem Bündnis Sarah Wagenknecht, und seiner Fraktion austrat und in die SPD-Fraktion eintrat, also die Seiten gewechselt hat. Robert Krumbach am Mittwoch bei uns im Deutschlandfunk.
Es gehört aber natürlich auch zur Wahrheit dazu, dass ich feststellen musste, dass die Partei sich zwischenzeitlich von der Partei, in die ich eingetreten bin, meilenweit entfernt hat.
Und heute folgten die übrigen BSW-Minister, auch sie sind ausgetreten aus ihrer Partei. In Potsdam habe ich Jan-Philipp Tomicek erreicht, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für vergleichende Politikwissenschaft der Universität Potsdam. Hallo.
Hallo.
Woran ist diese Regierung, woran ist diese Koalition aus SPD und BSW letztlich gescheitert?
Also wenn man es kurz machen will, dann am BSW, an der mangelnden Organisationsfähigkeit, an der mangelnden Erfahrung des BSW, gerade des Landesverbandes in Brandenburg. Da ist man sehr schnell gewachsen, viele Politneulinge waren dabei, Und das hat offensichtlich nicht funktioniert innerhalb dieser Fraktion. Also man ist nicht auf einen Nenner gekommen. Das ist halt bei Regierungsfraktionen natürlich enorm wichtig.
Wenn man jung ist, wenn man eine junge Partei ist, wenn man noch nicht so viel Politik gemacht hat, an welchen Hürden scheitert man genau?
Es ist Erfahrung, ja. Also wenn wir das jetzt mal umkehren, SPD in Brandenburg, die regieren seit 1990, die haben extreme Erfahrung. Also da sitzen auch viele Leute in der Fraktion, die schon lange Regierungserfahrung selbst haben. Das heißt, denen passiert sowas nicht. Da sind alle auf Linie und die wählen entsprechend auch ihre Listen schon im Vorfeld der Wahlen aus. Das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist eben auch nochmal ein Unterschied, ob ich als junge Partei oder junge Fraktion eben einfach nur im Landtag sitze oder ob ich dann direkt mitregieren soll. Denn wenn ich einfach nur im Landtag sitze, dann kann ich mir dann natürlich auch ein bisschen mehr Freiheit noch erlauben, also auch mal mehr Abweichler zu haben. Und mit zwei Stimmen Mehrheit ist das einfach nicht mehr möglich.
Das gibt dann aber ja wahrscheinlich in der Öffentlichkeit in Brandenburg ein sehr schlechtes Bild ab, oder? Über die Professionalität des BSW, oder verzeiht man das vielleicht auch einer Partei, eben weil sie noch nicht so lange im politischen Geschäft ist?
Das kann man der Partei sicherlich auch verzeihen. Das hängt immer so ein bisschen von dem Blickwinkel ab und ich denke mal auch vom eigenen politischen Lager. Aber egal, ob man es jetzt verzeiht oder nicht, am Ende steht halt dieser Bruch der Regierung erstmal ja auch alternativlos, denn es gibt halt keine anderen Mehrheiten. SPD und AfD wollen ja nicht zusammenarbeiten. Und es ergibt sich jetzt nur diese neue Konstellation daraus, dass halt eben zwei BSW-Abgeordnete zur SPD-Fraktion gewechselt sind.
Als ich das las und hörte, da dachte ich ja zuerst, Herr Tomicic, das ist doch eigentlich linke Tasche, rechte Tasche. Also in der Summe für die Koalition gibt es ja nicht so sehr viel Unterschied. Das BSW wird schwächer, die SPD wird stärker, aber insgesamt hätten die beiden ja immer noch eine Mehrheit und könnten Politik machen. Warum will zumindest der SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke genau das nicht?
Das ist eine interessante Perspektive da drauf. Allerdings darf man nicht vergessen, da sind natürlich jetzt sehr viel persönliche Animositäten dabei, bis hin zu Feindschaften vielleicht sogar. Also da knirscht es ganz extrem auf dieser persönlichen Ebene. Wenn jetzt jemand die Fraktion wechselt, das ist wirklich nichts, was sehr, sehr häufig vorkommt. Auch nicht in dieser Zahl, ja, also prozentual gesehen. 12, 14, das ist ja schon ein Siebtel, das ist schon eine ganze Menge. Das ist wirklich schon ein starkes Stück und ich glaube, da sind die Gräben einfach so tief, das verzeiht man den Kolleginnen und Kollegen an dieser Stelle nicht mehr.
Persönliche Feindschaften haben Sie gerade angesprochen. Wer kann da denn wen nicht ausstehen?
Das hat sich zumindest angedeutet. Also im Detail wissen wir das natürlich auch nicht. Wir können da immer nur von außen so drauf schauen. Aber wenn wir das jetzt schon, was öffentlich gesagt worden ist, einfach mal sacken lassen, was der ehemalige BSW-Chef in Brandenburg, Robert Brumbach, gesagt hat, dass es diese Partei, dass sie nicht fähig ist, insgesamt eine Linie für sich zu finden und zusammenzuarbeiten, dass es nicht mehr das BSW ist, was er noch letztes Jahr als Landesverband aufgebaut hatte, das ist wirklich schon ein starkes Stück. Und dann kann man sich vielleicht vorstellen, wenn wir das öffentlich hören, dann gibt es da noch eine Ebene tiefer und da ist es wahrscheinlich nochmal ganz anders zur Sache gegangen.
Wenn wir über das BSW, über das Bündnis Sarah Wagenknecht nachdenken, dann haben wir ja in den letzten Monaten und Jahren ja oft gehört, das ist so eine Partei, die so ein bisschen dem Typus Kaderpartei folgt, also straff geführt von oben von Sarah Wagenknecht und in den Landesverbänden wird dann sozusagen exekutiert, was Sarah Wagenknecht vorgibt. Dann haben wir das Beispiel Thüringen gehabt, da hat sich der Landesverband ja auch schon emanzipiert, kann man sagen, von der Bundesführung, hat auch so in Teilen sein eigenes Ding gemacht. Jetzt schauen wir auf Brandenburg und stellen fest, also straffe Führung war das ja zumindest auch nicht und auch nicht wahrscheinlich die Professionalität, die Sarah Wagenknecht sich womöglich gewünscht hätte. Dann stimmt die These mit der Kaderpartei vielleicht gar nicht.
Also ich würde sagen, Kaderpartei muss man vielleicht vor diesem inhaltlichen Aspekt her sehen. Man hat sehr darauf geachtet, dass die Leute, die in die Landesverbände aufgenommen werden, auf Linie sind sozusagen, ideologisch. Wir hatten zum Beispiel Thema Abdehnung der Waffenlieferung an die Ukraine. Das vereint, glaube ich, auch so ziemlich alles zusammen und BSW. Das heißt aber natürlich nicht, dass diese Leute dann ähnliche inhaltliche Ansichten haben, sich auch auf dieser persönlichen Ebene sehr gut verstehen. Hinzu kommt halt eben mangelnde Erfahrung.
Könnte natürlich sein. Und dann ist das, was wir jetzt sehen, dieser Zerfall der Koalition, die Art und Weise, wie sich das BSW präsentiert, also was öffentlich wahrnehmbar ist, ist daraus wahrscheinlich gar nichts ableitbar für die Landtagswahlkämpfe, die jetzt anstehen, zumindest im Osten Deutschlands, wo das BSW ja grundsätzlich stark sein könnte, in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern und die Abgeordnetenhauswahl in Land Berlin.
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Also erstmal ist es ein Problem des Landesverbandes Brandenburg, da haben Sie recht. Thüringen haben Sie angesprochen, da gab es aber auch schon ähnliche Probleme. Ich glaube, die Landesverbände in den besagten Ländern, wie Sie gerade erwähnt haben, die können da natürlich daraus lernen, indem sie schauen, wen sie aufstellen. Ja, mittlerweile ist vielleicht über die Leute, die sich beim BSW engagieren möchten, auch noch mal ein bisschen mehr bekannt. Also, dass man nicht die absoluten Neulinge vorne auf die Listen setzt, die es dann ja wahrscheinlich reinschaffen. Denn so weit entfernt ist ja dieses Thema Regieren in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel auch nicht. Also, da können ja auch wirklich mal 5-6% den Unterschied machen. Und dann kann man vielleicht mit einer kleineren Fraktion eben auch schon mitregieren. Vielleicht ergeben sich sonst auch gar keine andere Mehrheit.
Oder ist es vielleicht auch eine Folge der Entscheidung, nur ganz wenige Menschen aufzunehmen ins BSW, die ja auch inhaltlich durchzuprüfen, so wurde es ja gemacht, und erst dann sozusagen das Parteibuch ausgegeben, dann hat man natürlich auch weniger Leute und dann hat man natürlich eine weniger starke Breite auch an Leuten, die es könnten. Anders gesagt, wenn ich nur 100 Leute habe im Landesverband, da habe ich natürlich auch nicht sehr viele Leute, aus denen ich auswählen kann. Wenn ich 1000 oder 10.000 habe, dann sind es natürlich deutlich mehr.
Richtig. Und wenn wir jetzt noch mal einen Schritt davor gehen, wenn ich nur 100 Leute im Landesverband habe, bei dieser Aufnahmepraxis des BSW, war das dann wahrscheinlich auch so, dass eben überhaupt nur 150 hochgesprochene in Frage kamen. Das heißt, der Trichter wird immer enger an dieser Stelle. Und wenn wir uns jetzt Parteien wie die SPD zum Beispiel anschauen oder die CDU, da kommen ja auch viele Leute von der kommunalen Ebene. Die haben schon Erfahrung in den Stadtparlamenten. Einige waren vielleicht auch mal Bürgermeister oder Bürgermeisterin. Sowas gibt es einfach nicht beim BSW. Also diese Erfahrung kann es ja gar nicht geben bei dieser jungen Partei, nur wenn eben diese Erfahrung in anderen Parteien erworben worden ist.
Jetzt würde ich gerne, Herr Tomaszek, auch noch mit Ihnen sprechen über den weiterhin regierenden Ministerpräsidenten, über Dietmar Woidke von der SPD. Da kann man ja fast sagen, die SPD kann in anderen Bundesländern abschmieren, wie sie will, in Umfragen auch im Bund schlecht dastehen. In Brandenburg regiert Dietmar Woidke einfach immer weiter.
Ja, genau, das kann man so sagen. Insgesamt kann man ja eigentlich der SPD nur beglückwünschen, denn man hat es irgendwie geschafft, das BSW jetzt zu entzaubern, und trotzdem wird man nicht mit runtergezogen. Man kann wahrscheinlich komfortabel dann in einer großen Koalition mitregieren, mit 2 Stimmen Vorsprung, wie es aktuell aussieht. Vielleicht kommen sogar noch ein paar dazu. Insofern ist es einfach eine, ja, fast schon Staatspartei in Brandenburg, die halt eben sehr, sehr viel Erfahrung hat und sehr geschickt agiert und das jetzt auch wieder geschafft hat, ohne Neuwahlen auswirken zu müssen.
Wenn da jetzt neue Koalitionsverhandlungen anstehen, und die soll es ja geben, mit der CDU, die dann der neue Juniorpartner, kleinere Partner werden soll von der Staatspartei, der brandenburgischen Staatspartei SPD. Welche Schwierigkeiten gibt es für beide Parteien? Bei welchen Themen werden sie sich nicht ganz so leicht einig werden?
Also das BSW und die SPD waren sich natürlich gerade in diesem sozialpolitischen Bereich relativ nah. Ich würde sagen, der Landesverband Brandenburg bei der SPD ist auch relativ konservativ. Das kam dem BSW auch zugegen. Also inhaltlich waren die recht nah beieinander. Bei der CDU ist es natürlich so, die ist nochmal deutlich konservativer als das BSW an dieser Stelle. Die ist vor allen Dingen wirtschaftspolitisch auch nicht links eingestellt. Da könnte es knirschen an dieser Stelle. Ich glaube aber trotzdem, dass die CDU weiß, wir sind hier der Juniorpartner. Wir kommen auf kurze Sicht sowieso nicht vorbei an der SPD und dass diese Unterordnung dann auch erfolgen wird. Allerdings wird sie sich sicherlich nicht mit weniger Ministerien als das BSW abspeisen. Das wird natürlich auch interessant, wer dann überhaupt die Posten bekommt. Herr Krumbach möchte ja anscheinend Finanzminister bleiben. Ob er das dann auch bleiben kann in dieser neuen Regierung, das bleibt abzuwarten.
Ach so, das könnte natürlich sein, dass die CDU Anspruch erhebt auf solche Schlüsselministerien. Ist ja immer sehr interessant, weil man da viel Politik gestalten kann. Also da wird jetzt die nächsten Wochen einfach mal verhandelt, und bei solchen Fragen ist das Ergebnis noch offen, würden Sie sagen?
Wir haben ja aktuell eine Minderheitsregierung offiziell. Allerdings ist ja die CDU-Fraktion quasi der einzige Ansprechpartner, wenn man jetzt das BSW mal ausklammert, um wirklich Mehrheiten zu erreichen. Und die AfD auch ausklammert natürlich an der Stelle. Das ist ja das, was die SPD gesagt hat. Insofern wird ja das Gespräch sowieso auch in der Minderheitsregierung immer wieder auf die CDU hinauslaufen. Deswegen glaube ich, dass sie dann auch eine feste Koalition fahren. Aber für den Moment muss man halt eben sagen, ist es halt noch eine Minderheitsregierung.
Die CDU könnte auch sagen, wenn Dietmar Woidke nicht auf unsere Forderungen eingeht, dann wird es halt nichts. Dann muss er halt entweder eine Minderheitsregierung machen, ist ein bisschen wackelig und anstrengend, oder Neuwahlen.
Das könnte man absolut machen, aber von Neuwahlen würde wirklich nur die AfD profitieren. Die hat ja auch schon Neuwahlen gefordert, wenn man sich die aktuellen Umfragen so anschaut. auch die CDU könnte da nicht sonderlich viel gewinnen. Deswegen glaube ich nicht, dass es darauf hinausläuft. In Brandenburg ist es auch so, für Neuwahlen muss 2/3 des Landtages eben den Neuwahlen zustimmen. Mhm. Das ist halt schon eine extrem hohe Hürde. Die AfD kommt ja gerade nur mal auf ungefähr 1/3 und beim Rest ist es schon mehr als fraglich, ob die überhaupt Neuwahlen wollen. Und einen anderen Weg gibt es da halt nicht für Neuwahlen.
Okay, da muss dann also irgendwie weiter regiert werden. Und das alles unter Rahmenbedingungen. Ich habe es nicht genau im Kopf, wie zum Beispiel die Haushaltslage in Brandenburg ist. Ich vermute einfach nur, zu viel Geld hat der Finanzminister, wer auch immer es werden wird oder bleiben wird, nicht zur Verfügung.
Nee, absolut. Das ist natürlich überall ein Problem. Gerade die Corona-Pandemie wirkt ja auch noch nach. In Brandenburg ist es natürlich so, dass man von der Krankenhausreform auch nochmal extra betroffen ist. Es gibt halt noch einige Krankenhäuser im ländlichen Raum, ist auch historisch bewachsen. Und die neue Krankenhausreform sieht das halt eben vor, dass da deutlich mehr zusammengelegt werden müsste, auch aus Kostengründen, was die Landesregierung eigentlich nicht möchte, aber da lässt sich natürlich auch viel Geld einsparen. Klar, also diese Haushaltslage ist wie in allen Bundesländern auch da eine größere Herausforderung.
Jan-Philipp Tomicek war das, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Parteienforscher an der Universität Potsdam. Ich danke ganz herzlich, wünsche einen schönen Tag.
Danke.
Und hier noch ein kleiner Nachtrag zur Episode von gestern. Wenn ihr sie gehört habt, die Episode von Mittwoch über den Stromausfall in Teilen Berlins und über das Verhalten des regierenden Bürgermeisters von Berlin, von Kai Wegner, dann habt ihr gemerkt, was uns immer mal wieder passiert. Der Sachstand in diesem Podcast ist von der Realität sehr schnell überholt worden. Kai Wegner, der regierende Bürgermeister von der CDU, der war in den vergangenen Tagen massiv kritisiert worden, weil er am ersten Tag des Stromausfalls gar nicht öffentlich sichtbar gewesen sei. Und Wegner hatte zunächst darauf so reagiert und sich gerechtfertigt, dass er doch den ganzen Tag in seinem Büro an Lösungen für den Stromausfall gesessen und gearbeitet habe. Und so haben wir das auch gestern geschildert in unserer Episode. Und dann kam am Abend aber eine neue Info raus, die Wegners Verhalten in ein ganz anderes Licht rückt. Denn inzwischen hat der Politiker eingeräumt, er habe an dem ersten Tag beileibe nicht den ganzen Tag in seinem Büro gesessen, sondern auch eine Stunde lang Tennis gespielt. Er hat also die Unwahrheit gesagt. Und das wollten wir euch gerne nachreichen. So, das war die Donnerstagsepisode. In Brandenburg zerfällt die Koalition und der Ministerpräsident bleibt aber Ministerpräsident. Darüber haben wir gesprochen. Und es ging um Donald Trump und Kolumbien. Und hier gleich die Fußnote hinterher. Keiner weiß, ob Trump über Nacht Golf spielt, Tennis spielt oder seinem Militär Befehle erteilen wird. Maria Grunwald und Thilko Gries, wir waren das Team heute. Danke fürs Hören. Bis morgen. Tschüss.